hier zu sein. Dankeschön. Wir gehen ja stark auf den Sommer zu. Ich glaube, jetzt ist in NRW sind jetzt Ferien, ne?
Ja.
So, also ich glaube ab morgen dann offiziell, aber jetzt war so schon geht's los. Also meine Frau war gestern auf dem Weg nach Ostfriesland und wir hatten vorher schon gesagt, so, oh, dann wollen wir mal schauen, wie man so durchkommt, ja, weil so die erste Reisewelle schon so mit dem ersten Wochenende dann meistens ja losgeht. Vielleicht kann sich der eine oder andere noch erinnern, wie Schnee aussieht. Ja? Hatten wir ja dieses Jahr. Und ich möchte da mal einsteigen, weil das ein gutes Bild ist für das, was ich ja zu Anfang so den ersten Gedanken, den ich weitergeben möchte. Wisst ihr, wenn richtig Schnee fällt und du so eine geschlossene Schneedecke hast, dann ist es ziemlich egal, wie dein Vorgarten aussieht. Ob du da Unkraut gejätet hast oder nicht, ob da gut gehakt ist oder nicht, das interessiert keinen mehr, weil man sieht es nicht. Der Zustand deines Vorgartens hat sich ja nicht verändert. Also wenn der gut in Schuss ist, dann ist der auch, wenn der Schnee weg ist, danach sieht er wieder gut aus. Wenn da das Chaos ist, naja, also durch den Schnee ist auch dieses Chaos nicht weg, sondern spätestens, wenn der Schnee schmilzt, wird man wieder sehen, Schüllers haben sich nicht um ihr Grundstück gekümmert. Ja, so, also irgendwie, das ist so, dieser Schnee, der überlagert das. Und so gibt es immer wieder Dinge, die so, ich sag mal, das Eigentliche in unserem Leben überlagern können, die nur temporär sind, also die sind nur zwischendurch mal da und dann danach sind die dann auch irgendwann wieder weg, aber in dem Moment überlagert das alles andere. Ich weiß nicht, wie es dir mit Corona geht. Auch das kann so ein Dingen sein, was irgendwie alles überlagert. Gut, das ist nicht so schnell weg, da haben wir jetzt schon über ein Jahr mit zu tun, aber das ist so, ja, man hat den Eindruck, es gab so, inzwischen ändert sich das wieder so ein bisschen, aber es gab so eine Zeit, da gab es kein anderes Thema. Ne? Da war das irgendwie alles, das bestimmt alles, das gesamte Reden, das gesamte Denken, alles, was irgendwie so ist, wird unter diesem Gesichtspunkt gesehen. Und das Problem dabei ist, dass wir manchmal so die wichtigeren Dinge aus den Augen verlieren. Spielt Gott in deinem Leben eine Rolle? Das ist so meine Frage an dich. Wir wissen das so aus dem Zeitmanagement, dass man lernt, das Wichtige zu tun, nicht das Dringende. Es gibt Dinge, die sind dringend. Vor einigen Monaten war unsere Spülmaschine kaputt. Sowas ist dringend, ja? Wenn du dann spätestens nach dem zweiten oder dritten Tag spülen, sagst du, ey Leute, das geht so nicht. Also es muss jetzt eine Änderung her. Und dann wird geguckt und dann wird, wo kriegen wir eine Spülmaschine? Kriegen wir das Ding noch repariert? Ich meine, das probierst du ja sofort. Und dann irgendwann, wir hatten dann das Problem, dann hatte ich das erst. Also man hatte den Eindruck, okay, jetzt läuft's wieder. Dann war man schon so auf Entspannung. So, ach ja, alles wieder gut. Und beim nächsten Spülgang das gleiche Problem wieder. Und irgendwie merkte man, nee, das wird jetzt nichts mehr. Da muss jetzt was Neues her. Und dann versuchst du irgendwie ein Gerät zu bekommen, während alle Geschäfte zu sind und sagen, nein, wir dürfen keinen reinlassen wegen Corona und so. Und versuchst dann irgendwie diese Situation zu regeln. Und bis du dann irgendwie eine bestellt hast und dann wartest du darauf, dass sie endlich dann geliefert wird. Ganz spannend. Aber eigentlich für mein Leben gar nicht mal so wichtig. Also meine Spülmaschine entscheidet nicht, ob unsere Familie glücklich wird oder nicht. Unsere Spülmaschine entscheidet nicht, wo ich meine Ewigkeit verbringe. Die Spülmaschine entscheidet nicht, wie so die wichtigen Entscheidungen in meinem Leben aussehen. Eigentlich ist es dringend, aber eigentlich gar nicht so wichtig. Und darum geht es. Was ist wirklich wichtig? Und ich glaube, damit wir eben nicht in diese Falle tappen, dass wir nur auf den Alltag reagieren, brauchen wir so einen inneren Kompass. Brauchen wir Werte? Brauchen wir eine Vision? Ja? Jemand hat das mal so schön Jahre her, ich erinnere mich, ich war gerade in Jugendarbeit eingestiegen und dann war ich auf so einem Jugendleiterkongress und wir hatten dann einen Mann aus Südafrika, der über Leiterschaft und Vision und so gesprochen hat. Und er erklärte uns dann, was der Unterschied ist, ob du eine Vision hast oder nicht. Und dann sagte er, also stell dir vor, du sollst einen Wald roden. Und dann gehen sie alle los mit ihren Äxten und mit ihren Kettensägen und ja, haben vorher einen Kurs bei Roland gemacht, wie man damit auch arbeitet und so, ne? Und gehen dann los und gehen in das Waldstück und sind alle gut organisiert, haben alle einen super Management, haben einen super Wissen über das, wie man einen Baum fällt. Und dann ist der eine Mann mit Vision. Und der guckt auf seine Karte, der klettert vielleicht auch noch auf seinen Baum oder auf irgendeinen Baum und guckt und sagt, Jungs, wir sind im falschen Wald. Das ist, ja, wenn du Vision hast, du kannst beschäftigt sein, du kannst unheimlich viel machen, aber wenn du keine Vision hast für dein Leben, wenn du keinen inneren Kompass hast, dann kann das sein, dass du deine Kraft verschwendest für die falschen Dinge. Und so glaube ich, dass es ganz, ganz wichtig ist, welche Rolle spielt Gott in meinem Leben? Spielt Gott in meinem Leben eine Rolle? Oder ist er der Regisseur? Spielt Gott in meinem Leben eine Rolle? Oder ist er der Regisseur? Ich glaube, ein Wert, den wir normalerweise haben, ist, dass Gott keine Rolle spielen sollte, sondern dass er der Chef ist. Ja? Dass er der Chef ist. Eigentlich ist das ja nichts Neues bei uns. Ne? Also wenn ich jetzt sage, hey, setz Gott an die erste Stelle in deinem Leben, dann wirst du sagen, Stefan, das habe ich schon mal gehört. Die Botschaft kenne ich. Deswegen sind wir Christen. Ja? Weil wir Gott die erste Stelle in unserem Leben geben wollen und doch glaube ich, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, eine ganz wichtige Frage ist. Ich habe manchmal den Eindruck, bei vielen Christen spielt Gott eine Rolle. Ja, stell dir mal vor, so eine Theaterbühne und dann irgendwann kommt dann Gott und hat seinen Auftritt. Vielleicht am Sonntagmorgen, vielleicht in der Gebetsstunde, vielleicht, wenn du so deine stille Zeit machst. Gott, jetzt darfst du reden. Jetzt darfst du auftreten. Und irgendwann, dann ist der Gottesdienst zu Ende, dann ist die Gebetsstunde vorbei, dann fährst du wieder nach Hause und dann darf Gott auf die Bühne wieder verlassen. So, danke, war ein guter Auftritt, gib Applaus und jetzt mache ich weiter im Text. Ja? Manchmal habe ich den Eindruck, dass manche Christen so unterwegs sind. Ja, es ist so eine Rolle. Es ist so ein Punkt in meinem Leben, der irgendwie dazugehört, aber der nicht unbedingt mit den anderen Dingen meines Lebens in Beziehung kommt. Und deswegen genau meine Frage. Das erste Gebot heißt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und das ist uns bewusst, das ist uns klar. Und wenn ich jetzt sagen würde, hast du andere Götter in deinem Leben, dann hoffe ich, dass ihr alle sagt, nein, niemals. Ja, niemals. Okay, womit verbringst du deine freie Zeit? Wofür gibst du dein Geld aus? Wovon träumst du? Woran denkst du, wenn du abends ins Bett gehst? Woran denkst du, wenn du morgens aufwachst? Das sind einfach mal so Fragen, die uns helfen können zu identifizieren, hat wirklich Gott die erste Stelle oder sind da noch andere Dinge? Gibt es andere Götter in meinem Leben? Ist eine Weile her, da hatte ich eine Situation, ich bin so ein Typ, wenn ich etwas kaufe, dann informiere ich mich. Und gerade wenn das etwas ist, mit dem ich irgendwie arbeiten will, dann möchte ich, dass ich damit gut arbeiten kann. Du kannst davon ausgehen, wenn ich mir ein Werkzeug kaufe, habe ich das entweder schon selber in der Hand gehabt. Und wenn ich das noch nicht in der Hand gehabt habe, sondern irgendwo bestelle, dann kannst du davon ausgehen, ich habe mir die Bedienungsanleitung vorher im Internet runtergeladen, habe mir das Ding angeguckt und gesehen, ich will wissen, wie funktionieren die Details. Ist das praktisch oder ist das blöd? Ja? Und erst wenn ich davon überzeugt bin, dann kaufe ich das. Und war so eine Situation, ich brauchte was Neues und habe mich so auseinandergesetzt mit Akkuschraubern. Und wie gesagt, ich gehe da nicht einfach und kaufe das nächstbeste, sondern ich habe gelesen und gemacht und getan. Und dann irgendwann kam das Wochenende, ich sollte predigen. Und so am Samstag irgendwann, dann fange ich an, so, Gott, was ist das Wort für morgen? Und Gott sagt zu mir, predige doch über Akkuschrauber. Hast du dich die ganze Woche mit beschäftigt? So, Gott kann auch ironisch, ja. Ich musste Buße tun. Und so sagte, ja, Gott, du hast recht. Die ganze Woche so in diesem Thema drin. Wie viel Zeit hat Gott? Ja, wie viel Zeit hat Gott eigentlich in meinem Alltag? Keine anderen Götter neben mir. Wir wollen Gott an die erste Stelle setzen und ihm leidenschaftlich nachfolgen. Und ich möchte mal so ein praktisches Beispiel dafür geben, wie leidenschaftliche Gottesnachfolge aussehen kann. Wir alle kennen den Propheten Elia. Haben wir alle schon mal von gehört. Elia geht zum König. Mich begeistert das immer wieder. Ich finde das so krass. Ja. Der geht zum König Ahab und sagt, Ahab, ich wollte dir nur sagen, es wird hier in Israel nicht mehr regnen, es sei denn, ich sage es. Tschüss. Und ich weiß nicht, was Ahab gedacht hat. So. Für diesen Beitrag danken wir auch. Ja? Nach dem Motto, wieder irgendein Verrückter, der hier irgendwas erzählt. Weiß nicht, wenn du das bei Merkel versuchen würdest. Ja? So, fährst nach Berlin. Stehst da vom Bundeskanzleramt und sagst so, ich habe eine Botschaft für Frau Merkel. Weiß nicht, ob die dich durchlassen würden. Keine Ahnung. Verrückte Situation. Und dann wirklich, also ich sag mal so, ob es regnet oder nicht regnet, das kann ja jeder nachprüfen. Also das ist jetzt was anderes, als wenn da sind jetzt die Kopfschmerzen weg oder so. Ja, sondern das ist was, da kann jeder nachprüfen, das ist oder das ist nicht. Es wird nicht regnen, es sei denn, ich sage es. Ein Bekannter von mir war Pastor in Schneverding, das ist in der Lüneburger Heide, auch das Jahre her, es hatte sich großer Besuch angekündigt, nämlich der Dalai Lama, hatte einen Deutschlandbesuch gemacht und in der Lüneburger Heide, in der Nähe von Schneverding, sollte so ein Riesencamp stattfinden, wo der Dalai Lama zu seinen Anhängern spricht. Und ein Bekannter von mir halt, wie gesagt, ein Kollege war Pastor in Schneverding und hat gesagt, also lassen wir das einfach so zu, was hier in der geistlichen Welt abläuft. Der Dalai Lama als Oberhaupt der Buddhisten, der kommt. Wir wissen, wie in sehr buddhistischen Gegenden teilweise mit den Christen umgegangen wird. Da ist es eben nicht immer so, dass da nur gelächelt wird und alle friedsam, sondern da gibt es teilweise richtige Verfolgung. So, und der kommt jetzt hier hin, der missioniert hier und der sammelt hier Tausende seiner Anhänger. Und wir stehen hier als Gemeinde und wir sagen eigentlich nein, eigentlich wollen wir, dass Gott hier regiert. Und so hat er dem Dalai Lama einen Brief geschrieben. Und hat gesagt, ihr könnt ja gerne euer Treffen hier machen, aber ich sage euch eins, es wird regnen. Weil ich dem lebendigen Gott diene. Und ich werde beten und es wird regnen und euer Camp wird sowas von absaugen. Der Dalai Lama kam, die Leute kamen mit ihren Zelten, Nicht lange später brachen sie alle ihre Zelte wieder ab und fuhren wieder nach Hause, weil es so heftig geregnet hat, dass dieses Camp nicht durchzuführen war. Weil einer da ist, der Gott nachfolgt und sagt, mein Gott ist stärker. Leidenschaftliche Nachfolge. Elia war ein Mensch wie wir. Das lesen wir auch so und keiner von uns glaubt es, ne? Oder? Ist doch so. Also ich lese das und denke, ja, Mensch wie wir, alles klar. Nee, Elia war schon irgendwie anders, ja, war irgendwie, aber welch eine Leidenschaft. Ich glaube, dass es möglich ist, dass Gott heute noch Menschen so gebrauchen möchte. Jedenfalls der Elia, der ist halt zu Ahab gegangen, hat gesagt, so, es regnet nicht mehr, und dann 3 Jahre später versammelt Elia alle Baals Propheten auf diesem Berg Karmel und geht in so einen Wettstreit. Wir alle kennen diese Geschichte. Und dann heißt es in 1. Könige 18, Vers 21, da trat Elia zu allem Volk und sprach, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach. Ist's aber Baal, so wandelt ihm nach. Und das Volk antwortete ihm nichts. So richtig wie in der Schulklasse, irgendwer hat einen Streich gemacht und der Lehrer kommt und sagt, wer war das? Und dann hast du betretenes Schweigen, ja? So stelle ich mir das hier vor, ja? So, das Volk antwortete ihm nichts. Ich finde diese Aussage so bezeichnend. Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Spielt Gott eine Rolle oder ist er Regisseur? Das ist für mich Hinken auf beiden Seiten. So, man versucht Gott auf der einen Seite und so seine eigenen Wünsche und was man eigentlich irgendwie auch gut findet und man versucht das zusammenzubringen und irgendwie, manchmal klappt das gut, aber manchmal klappt das eben auch nicht so richtig und ja, und dann ist man so hin und her gerissen. Ich habe lange Zeit Jugendarbeit gemacht, habe das oft beobachtet bei Jugendlichen. Was darf ich noch? Wo ist die Grenze? Ja, Stefan, hat Gott da ein Problem mit, wenn ich das und das mache? Hast du ein Problem damit, wenn du es nicht machst? Ja, aber ich will das doch so gerne. Und wo ist die Grenze? Gott und meine eigenen Wünsche. Und ich hinke auf beiden Seiten. Das kann manchmal so ganz, ganz schnell gehen. Ich habe in der Vorbereitung hier heute über eine Situation nachgedacht. Ich war damals gerade von zu Hause ausgezogen, hatte so meine erste eigene Wohnung und hatte eine Waschmaschine mir aus einer Haushaltsauflösung geholt und die bei mir angeschlossen. Meine Wohnung war im ersten Stock. Und ja, hab die halt laufen lassen, war alles gut und ich bin grundsätzlich ein optimistischer Typ, so von daher habe ich mir gesagt, naja, wenn das einmal funktioniert, dann funktioniert es auch immer, dann ist das jetzt ja gut. Es stand irgendein Abendgottesdienst an, Gebetsstunde, Bibelstunde, weiß ich nicht, jedenfalls, ich hatte Waschmaschine angestellt und war los und komme abends wieder und höre so Plätschern, komm in meine Wohnung rein und dann war der Ablaufschlauch, nicht der Zulaufschlauch, sondern der Ablaufschlauch der Waschmaschine, der hatte sich irgendwie gelöst und war nach unten gefallen. Und das ist bei den Waschmaschinen so, wenn ja dieser Ablaufschlauch dann unter der Wasserlinie ist, dann läuft das Wasser raus. Und weil die Waschmaschine ja versucht, ihren Wasserpegel zu halten, holt sie halt Wasser nach. So, und dann läuft das Wasser. Und ja, ich habe dann die Nacht damit verbracht, irgendwie das alles trocken zu bekommen, weil Ritas Mutter hatte irgendwie einen Nass-Trockensauger oder im Kindergarten hatten wir einen, irgendwo haben wir einen Nass-Trockensauger hergeholt, hatte ich mir dann noch ausgeliehen und irgendwie versucht, das Wasser da rauszukriegen. Nächsten Tag komme ich von der Arbeit nach Hause, hängt ein Zettel bei mir an der Tür, ja bitte melde dich mal bei deinem Nachbarn, der unter dir wohnt. Ja, dann war ich bei dem, saß bei dem in der Küche und sah die ganze Bescherung. Also das Wasser ist halt durch die Decke durch, hatte sich dann in der Tapete, erstmal wurde es aufgehalten, das hat dann so eine riesen Wasserblase gebildet und irgendwann ist das Ding dann halt gerissen, dann kam das ganze Wasser runter. hat den halt die ganze Küche geflutet und ja, richtig, richtig gut. Und dann sagt mein Nachbar zu mir, naja, ist ja kein Problem, du hast ja eine Haftpflichtversicherung und dann regeln wir das. Und ich dachte, stimmt, das war's, was ich vergessen hatte. Wenn man so zu Hause auszieht, ich meine, da ist ja immer alles geregelt, aber wenn du dann alleine wohnst, du musst dich ja auf einmal um alles selber kümmern. Ne? Ist auch ärgerlich, dass sich dann nicht mehr die Eltern um alles kümmern, also ganz schlimm. Nein, ich hatte natürlich keine private Haftpflichtversicherung. Ja, warum auch? So, und dann saß ich da und dann sagte mein Nachbar noch so, naja, ist ja kein Problem, schließ da eine ab und nächste Woche melde ich den Schaden. Spielt Gott eine Rolle oder ist er der Regisseur? Und jetzt stand ich da. Ich weiß ganz genau, das Geld, das alles hier zu renovieren und zu bezahlen, und das habe ich nicht. Aber es ist so einfach zu sagen, ja gut, dann machen wir das so. Wenn da nicht diese Stimme in meinem Kopf wäre, die sagen würde, Stefan, du weißt ganz genau, dass das Versicherungsbetrug ist. Welchen Weg willst du gehen? Verstehst du, das geht so schnell, dass wir dabei sind, Gott von diesem Regisseurstuhl runterzuholen und zu sagen, nee, nee, du kriegst eine Rolle. Aber jetzt, das regel ich mal alleine. Weil das ist nicht so in deinem Sinne, aber wir müssen es jetzt irgendwie regeln. Und ich habe diese Entscheidung für mich damals getroffen und gesagt, Gott, ich will deinen Weg gehen. So, dann kam irgendwann, war dann der Vermieter da und der hatte dann noch irgendwen von seiner Versicherung da und was weiß ich. Und jedenfalls, der erzählte mir dann, also Herr Schüller, das ist alles überhaupt kein Problem, wenn der Zulaufschlauch Ihrer Waschmaschine gerissen ist oder abgegangen ist, dann übernimmt das die Versicherung des Hauses. Aber wenn das der Ablaufschlauch von Ihrer Maschine war, dann nicht. Ich sag, ja, was wollen Sie jetzt von mir hören? Ich habe Ihnen gesagt, das war der Ablaufschlauch. Ja, aber wir könnten das vielleicht sonst irgendwie... Wissen Sie was? Ich habe Ihnen gesagt, wie es war. Was Sie jetzt daraus machen, ist nicht mehr mein Problem. Ich habe Ihnen die Wahrheit gesagt. Ich werde auch nichts unterschreiben, was nicht der Wahrheit entspricht. Ich fände es natürlich schön, wenn ich nicht irgendwie bezahlen muss, natürlich. Aber ich werde hier nicht anfangen zu lügen. Sie kennen die Wahrheit, machen Sie damit, was Sie wollen. Hab nie wieder was davon gehört. So, ich gehe davon aus, dass die irgendwas geregelt haben. Aber ich habe niemanden betrogen. Ich kann da raus und sagen, Gott, du bist gut. Aber das sind diese Entscheidungen, die wir treffen, wo sich zeigt, sitzt Gott auf dem Regisseurplatz oder spielt er eine Rolle? Letztendlich hier bei Elia, er geht all in, ja, 100%, und Feuer fällt vom Himmel. Elia schlachtet die ganzen Baalspriester da ab und kämpft für Gott, ja, und das ganze Volk, ja, fängt an zu rufen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Was für eine Erweckung, was für ein geistlicher Sieg. Richtig genial. Und ich glaube, dass wir alle irgendwie mit dieser Leidenschaft unterwegs sein wollen, und doch kann sich das manchmal ändern. Ist deine Leidenschaft noch deine Leidenschaft oder etwas, was dir Leidenschaft? Also, das kann sich ja manchmal verändern. Ja, es kann ja sein, dass du mal mit dieser Leidenschaft unterwegs warst, aber irgendwie auf dem Weg diesen Kick verloren hast. So diese 100% Einstellung. Man wird manchmal so ein bisschen bequem. Oder man arrangiert sich. Ja, Jugendliche sind oft so schwarz-weiß, ne? Ganz oder gar nicht. So, und dann mit der Zeit, dann lernt man immer so alles so ein bisschen, ja, man muss einen Kompromiss schließen und dann muss ja irgendwie. Und manchmal eben auch im Geistlichen. So, ich möchte darüber sprechen, also wenn du bei dem ersten Punkt meiner Predigt, wenn du mit voller Überzeugung sagen kannst, weißt du was, Stefan, Gott ist in meinem Leben der Regisseur. Er ist der Chef und ich mache das, was er will. Preis dem Herrn. Wenn du so unterwegs bist, finde ich das klasse. Wenn du vielleicht so an so einem Punkt bist, wo du sagst, ja, wenn ich so direkt nachdenke, das war schon mal mehr, dann glaube ich, dass es Hilfen gibt, dass es wieder so wird und dass es auch so Momente gibt, die uns, wo wir auch im Leben von Elia sehen, was diese Leidenschaft in uns irgendwie rauben kann. Ich möchte gerne über Leidenschaftskiller sprechen, denn auch Elia kommt an einen Punkt, wo diese Leidenschaft nicht mehr da ist. Er kommt an einen Punkt, wo dieses Mutige, dieses Bestimmte, es sei denn, ich sag es, irgendwie von ihm nicht mehr zu hören ist. Und wenn wir uns das anschauen, ich hatte gerade aus 1. Könige 18 gelesen, wenn wir ein Kapitel weiterschauen, merken wir, wie die ganze Situation sich dreht. Er bekommt einen Brief von der Königin, von Isabel. Und sie sagt, Elia, so wie du die Baalspriester getötet hast, werde ich dich töten. Glaub mal nicht, dass du hier irgendwie nochmal lebend aus dieser Sache rauskommst. Ich werde dich jagen, ich werde dich suchen, ich mache dich fertig. Und obwohl er vorher über 400 Leuten alleine gegenübersteht, sie noch herausfordert und was weiß ich was macht, aber auf einmal diese eine Nachricht kappt alles ab und er bekommt Angst, er flieht, er irgendwie geht's nicht mehr weiter. Es heißt dort, dass er Furcht bekam, dass er Angst bekam, dass er sich fürchtete und dann floh in den Süden von Juda. Wir müssen wissen, zu dem Zeitpunkt war Israel ein geteiltes Land. Es gab ein sogenanntes Nordreich. 10 israelische Stämme hatten sich dort vereinigt zu einem Land. Und es gab das Südreich, das war Juda. Und ja, so diejenigen, die sich noch mehr so an den Tempel hielten. Und Elia war eigentlich im Dienst im Nordreich. Und so flieht er aus dem Nordreich raus, durch das gesamte Südreich durch, bis nach Beersheba. Das war der südlichste Punkt. Dort flieht er hin. Also so weit es irgendwie geht, weg von der Königin. Und warum? Weil er Angst bekommt. Furcht. Furcht ist ein Leidenschaftskiller. Furcht kann dazu führen, dass deine 100% Einstellung Gott gegenüber ins Wanken kommt. Furcht kann dich dazu bringen, Dinge zu tun, die du normalerweise nicht tun würdest. Ich hatte gerade von meiner Waschmaschine erzählt. Furcht. Ja, und nein, dann muss ich das alles bezahlen und ich habe das Geld nicht. Und wie soll das denn nur gehen? Und wie viel wird das denn nur kosten? Okay, dann mache ich Abstriche. Furcht. Menschenfurcht hindert uns manchmal, das zu tun, was Gott will. Ja, weil wir Menschen mehr fürchten als Gott. Weil wir sagen, okay Gott, ich weiß, ich sollte das jetzt eigentlich tun, aber was werden die Menschen sagen? Dann mache ich es lieber nicht. Dann habe ich lieber dich zum Feind als die Menschen. Rational ist das nicht. Ja, also, aber wir sind manchmal in dieser Furcht drinne. Furcht kann dich lähmen. Eine Situation, die wir jetzt gerade ganz frisch erlebt haben. Wir sind ja 2014 mit 2 Gemeinden in ein neues Gemeindehaus gezogen in Schüttorf und hatten immer vor, also vom Juristischen, das sind 2 Vereine, ja, und die kommen jetzt zusammen und wir waren immer so am Überlegen, was machen wir jetzt? Gründen wir einen neuen Verein oder lassen wir den alten Verein, melden wir das irgendwann ab? Und wir hatten immer gesagt, nee, wir wollen diesen zweiten Verein, also was die ehemalige Christengemeinde war, wollen wir nutzen und machen daraus ein Sozialwerk. Und das haben wir gemacht. Vor 3 Jahren haben wir uns eine neue Satzung gegeben, das alles eingereicht und so weiter. Und ist dann auch durchgegangen. Also wir haben jetzt die Gemeinde in Schüttorf und wir haben ein Sozialwerk für unsere soziale Arbeit. Und letztes Jahr bekomme ich ein Schreiben von unserem Steuerberater. Bei gemeinnützigen Vereinen, der ein oder andere wird das wissen, muss alle 3 Jahre muss alles eingereicht werden und dann wird geprüft, ob deine Buchführung in Ordnung ist und dann wird auch geprüft, ob du noch gemäß deiner Satzung arbeitest und ob du noch gemeinnützig bist oder nicht vom Finanzamt. Und diese Prüfung, die stand halt an und unser Steuerberater, der schreibt uns an und sagt, hey Leute, ihr habt ein Riesenproblem. Wir hatten von der Christengemeinde aus immer noch eine Gemeindegründungsarbeit in Gronau. Nigel, kennt ihr ja. So. Die Arbeit ist natürlich weitergelaufen, war aber durch diese Sozialwerksatzung überhaupt nicht mehr abgedeckt. So, das heißt, das Finanzamt sagt, ihr arbeitet gar nicht gemäß eurer Satzung. Und wenn du nicht gemäß deiner Satzung arbeitest, verlierst du deine Gemeinnützigkeit. Wenn du deine Gemeinnützigkeit verlierst, musst du das, was du an Spenden bekommst, versteuern. Und zwar zu einem recht hohen Satz versteuern. Und weil das immer für 3 Jahre berechnet wird, heißt das, du zahlst mit einem Mal die Steuern für die letzten 3 Jahre auf alle Spenden, die du bekommen hast. Das waren in unserem Fall um die 15.000 Euro. Mal eben. Hat man ja so auf der hohen Kante. Ne? So als Gemeinde, als Sozialwerk, klar. Kein Thema, ne? Nee, haben wir nicht. Und die ganze Zeit immer in diesem Druck, in diesem, boah, was, wie wird das? Weil das ist immer, das wird immer für die Vergangenheit, also für die letzten 3 Jahre, das, was du eingereicht hast. Das heißt, du kannst da auch nichts mehr verändern. Das ist ja da. Du kannst nichts mehr irgendwie umbuchen, anders benennen, was weiß ich. Geht nicht. Du hast es eingereicht und das ist jetzt da. Das Einzige, was du machen kannst, ist, du kannst beten und du kannst versuchen, irgendwie dem Finanzbeamten zu erklären, warum das passiert ist und wie du so arbeitest. Und seitdem, dieses Jahr wurde das dann sehr konkret. Ich habe dann irgendwie im Mai nochmal Post vom Steuerberater gekriegt, der sagt, so, jetzt wollen sie alles wissen, also ihr müsst das und das und das und das und das und das noch nachreichen und die wollen alles wissen. So, und dann fingen wir halt an zu arbeiten und zu beten, haben das mit in die Gemeinde reingebracht und haben gebetet dafür, dass Gott irgendwie diese Situation ändert. Und dann stehst du da aber auf der einen Seite auf der Bühne und predigst darüber, dass Gott Glauben belohnt und dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen und so weiter und so fort. Und innerlich denkst du, Leute, wenn ihr wüsstet, was ich gerade durchmache. Ja? So, diese Situation. Angst ist nicht immer rational und Angst hat dieses Potenzial, dein gesamtes Denken zu kontrollieren. Und du gehst ins Gebet und du denkst nur, hoffentlich geht das mit dem Sozialwerk gut. Du willst dich auf irgendwas vorbereiten und du denkst, hoffentlich geht das mit dem Sozialwerk gut. Du willst irgendwie für eine andere Person beten. Stefan, hast du ein Wort für mich? Ja, hoffentlich geht das mit dem Sozialwerk. Ach nee, das war falsch. Ja, so irgendwie, weil es dein ganzes Denken irgendwie kontrolliert. Ja, weil du die ganze Zeit so... Elia flieht, weil er Angst hat. Und zieht sich zurück und Gott schickt einen Engel. Und dieser Engel, der setzt ihm was zu essen vor und sagt, iss! Das möchte ich dir sagen, wenn du in so einer Situation bist, dann glaube ich, dass Gott dir sagt, iss, du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Weißt du, in diesen Situationen möchte Gott, dass du Nahrung zu dir nimmst, dass du isst. Es gibt sein Wort. Fang an, sein Wort zu lesen. Fang an, ihn zu suchen. Er gibt dir Nahrung in Form seiner Gegenwart. Manchmal, hey, mach das, mach dir Lobpreis an zu Hause oder wie auch immer, ja, und such das Angesicht Gottes. Das ist Nahrung für dich, die dir hilft, gerade in solchen Momenten, wo du unter Angst stehst, wo du unter Furcht stehst, zu sagen, Gott, ja, ich sehe meine Feinde vor mir, aber ich glaube, du willst mir einen Tisch bereiten. Und deswegen komme ich zu dir. Ja? Gott hat Nahrung für dich, auch in dieser Situation. So, Furcht ist so der erste Punkt, der uns da abhalten kann. Habe ich gerade drüber gesprochen. Das zweite, was so ein Leidenschaftskiller sein kann, ist Isolation. Bei Elia ist das so. Er zieht sich zurück und er ist alleine. Keiner hat das Problem, nur ich. Und keiner kann das nachvollziehen, wie es mir geht. Nur ich. Und keiner ist durch diese Situation durchgegangen. Nur ich. Ich bin der Einzige. Elia sagt das irgendwann zu Gott. Ich bin alleine übrig geblieben. Bis Gott zu ihm sagt, du, das stimmt gar nicht. Da sind noch 7000 andere. Ja, also 7000 sind jetzt ja auch nicht nur drei oder so, sondern es ist schon eine Menge. Ja. Ich bin alleine übrig geblieben. Ich glaube, dass es eine Taktik Satans ist, uns zu isolieren, auch von der Gemeinde zu isolieren, aus Gemeinschaft zu isolieren, dass wir uns zurückziehen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, gerade in solchen Momenten, dass wir in Gemeinschaft bleiben. Also meine Taktik war unter anderem, ich habe diese Situation mit dem Sozialwerk, ich habe das in der Gemeinde gesagt, in der Gebetsstunde. Ich habe gesagt, Leute, wir brauchen Gebet. Ja, so jetzt kommt. Und ich habe das festgestellt, dass hinterher, nach dieser Gebete, Leute haben mich angerufen, haben mir eine Sprachnachricht geschickt, haben gesagt, du Stefan, mach dir keine Sorgen, das wird gut. Ja, und das hilft. Du stehst nicht allein, sondern du hast eine Gemeinde. Deswegen hat Gott dich in Gemeinde gestellt. Er will gar nicht, dass du alleine durch alles durchgehst. Deswegen bleib in Kontakt. Suche Kontakt zu deiner Gemeinde. Und wenn sie sich, ihr trefft euch im Moment in der Woche nicht, aber es gibt ein Telefon. Und sogar am Telefon kann man beten. Habe ich festgestellt. Das geht. Das funktioniert. Ja, du bist mit jemandem am Telefonieren und sagst, komm, jetzt lass uns doch zusammen beten. Und du wirst gestärkt. Ich glaube, das ist so wichtig, dass wir in Gemeinschaft bleiben. Weil wenn wir uns rausziehen, dann stirbt oft unsere Leidenschaft. Wir sind einfach so gestrickt als Menschen. Wir brauchen die Gemeinschaft mit anderen. Diese Woche habe ich einen Brief bekommen von meinem Steuerberater. Stefan, eure Gebete sind erhört. Das Finanzamt, ich kann es mir nicht erklären, sagt er selber, weil eigentlich geht das nicht. Aber die haben alles anerkannt und ihr habt eure Gemeinnützigkeit behalten und ihr braucht nichts zurückbezahlen. Und diese Woche, Montag, habe ich den Brief bekommen. Weißt du, Gott ist gut und er ist treu und er lenkt die Herzen. Ich weiß nicht, ob er da den Finanzbeamten mit Blindheit geschlagen hat oder ihm einfach ein großes Herz gegeben hat für uns. Ich weiß es nicht. Wenn es nach dem Recht geht, nach dem Gesetz geht, dann wäre das eigentlich nicht in Ordnung gewesen. Ja. Aber Gott ist gut. So, wir haben unsere Lehren daraus gezogen. Also Gronau ist inzwischen eigenständig, ist ein eigenständiger Verein. Ja, also das passiert uns nicht normal. Aber Gott ist gut, er erhört Gebet. Ja. So, bleib in Kontakt. Resignation. Es bringt ja doch alles nichts. Als Gott den Elia dann fragt, hey Elia, warum bist du überhaupt hier? Da sagt er, guck dir das doch mal an, ich bin alleine übrig geblieben. Das Volk hat deinen Bund verlassen, hat deine Altäre zerstört, haben die Propheten getötet und es ist alles aus, es bringt doch alles nichts, es ist doch sowieso alles, Gott, lass mich sterben, ich will nicht mehr. Ich habe so gekämpft für dich, aber es ist doch sowieso alles. Wenn wir das mal überlegen, kurz vorher hat noch das ganze Volk gesagt, der Herr ist Gott. Also er kam eigentlich von einem Sieg. Aber manchmal kommt so diese Keule der Resignation. Und dann stehst du da und denkst, bringt das eigentlich, macht das einen Unterschied? Macht das einen Unterschied, ob ich mich in der Gemeinde engagiere oder nicht? Macht das einen Unterschied, ob ich jetzt irgendwem was von Gott erzähle oder nicht? Macht das einen Unterschied eigentlich, ob ich bete oder nicht? Wir sehen manchmal da kein Ergebnis. Jemand sagte mal, ich schaufel lieber einen Haufen Sand von da nach da, dann weiß ich hinterher, was ich gemacht habe. Aber beim Beten, da weiß ich das nicht. Sondern irgendwann sehe ich vielleicht die Auswirkungen, aber vielleicht sehe ich sie auch nicht. Und dann denke ich immer so, ja, bringt es was? Ja, es bringt was. Bringt was. Kann ich dir bezeugen? Kann dir den Brief zeigen? Ja, es bringt was. Es bringt ja doch alles nichts. Elia zieht sich in seine Höhle zurück. Und das ist interessant, dürft ihr zu Hause ruhig mal nachlesen. 1. Könige 19. Gott sagt, komm zum Berg Horeb und ich will dir begegnen. Und dann geht Elia dahin und dann geht er in eine Höhle. Gott begegnet ihm und sagt, was machst du hier? Und dann sagt Elia, na, Bund verlassen, Altäre und so weiter, Propheten getötet. Und dann sagt Gott irgendwann, komm aus deiner Höhle raus. Ich will dir begegnen. Und dann kommt Elia aus seiner Höhle raus und dann sagt Gott nochmal zu ihm, was tust du hier? Und das Interessante ist, Elia sagt genau exakt das Gleiche, was er in der Höhle schon gesagt hat. Ich will es mal so sagen, wenn du dich in deine Höhle zurückziehst, wird sich an deiner Sicht und deiner Haltung wahrscheinlich wenig ändern. Es bleibt so. Aber wenn du rauskommst, wenn du zu Gott gehst, zu anderen Geschwistern gehst, ja, aus diesen Schritt, aus dieser Furcht raus. Wie macht man einen Schritt aus der Furcht raus? Es ist zum einen wirklich eine Entscheidung, zu sagen, ich will mich davon nicht kontrollieren lassen, sondern ich mache das, wovon ich überzeugt bin, dass es richtig ist. Ja, ich mache das, was Gott mir sagt und ich höre nicht auf dieses vage Gefühl der Furcht, dass das sowieso alles irgendwie in die Hose geht. Resignation. Ja, ich gehe aus der Isolation raus. Ich suche Kontakt. Ich komme aus meiner Höhle raus. Ich glaube, dass wir immer wieder Input brauchen von außen. Wir brauchen das, was Gott zu uns redet. Und wie redet denn Gott zu uns? Ja, durch sein Wort, durch das, was er in unseren Geist hineinspricht, aber eben oft auch durch Menschen. Ganz konkret durch Menschen. Vielleicht durch diese Predigt oder durch Leute, die einfach auf dich zukommen und dir irgendwas sagen. Wie auch immer, durch Situation. Aber wenn ich mich zurückziehe, lasse ich diese Möglichkeit eigentlich gar nicht zu. So, deswegen, komm aus deiner Höhle raus. Wem glaubst du? Dem Feind oder Jesus? Elia begegnet hier Gott. Ich möchte jetzt gar nicht mehr auf diese Begegnung mit Gott selbst eingehen, aber ich glaube, dass da, wo wir in die Gegenwart Gottes kommen, wo wir es zulassen, dass Gott zu uns redet, dass er diese Leidenschaft wieder neu, ja, anfacht, neu stärkt. So, bleib da nicht in dieser Situation drin. Gott möchte nicht, dass unsere Leidenschaft stirbt, sondern er möchte den ersten Platz und dass wir es dabei auch belassen. Ich möchte mit einem Gedanken schließen, den lesen wir in 1. Mose 1, Vers 5. Hat eigentlich jetzt gar nichts damit zu tun, denkst du vielleicht, hat es eigentlich auch nicht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Ich finde das interessant. Gott rechnet Tage irgendwie anders als wir. Bei ganz vielen, also der Sabbat zum Beispiel im Judentum, der beginnt am Freitagabend. Ja, die Feste, die beginnen am Abend vorher. Und hier heißt es, ne, aus Abend und Morgen. Wir würden sagen, ja, aber morgen, von morgens bis abends, oh, das ist ein Tag. Bei Gott ist das irgendwie anders. Ich glaube, dass es einen großen Einfluss darauf hat, wie der morgige Tag wird, dass das einen großen Einfluss darauf hat, wie du heute Abend ins Bett gehst. Was du mitnimmst aus diesem Tag. Wie du schon die Nacht Gott bringst. Wie du deinen Tag abschließt. Ich glaube, dass das einen großen Einfluss hat für deinen nächsten Tag. Vielleicht nimmst du einfach mal diesen Gedanken mit. Achte darauf, wie du abends ins Bett gehst. Genau. Ganz genau. Ja. Schließ das mal ab. Jeder Tag hat seine eigene Sorge, aber dafür muss ich dann die Sorge, dass dieses Tages dann auch irgendwie, ja, zu einem Abschluss bringen. Ich möchte dich ermutigen, ja, sei ein leidenschaftlicher Christusnachfolger. Lass Gott keine Rolle spielen, sondern gib ihm die Regie. Und nimm's nicht aus seiner Hand wieder raus. Achte darauf, dass deine Leidenschaft nicht stirbt. Gerade in Zeiten der Isolation, gerade in Zeiten von, nur das können wir jetzt nicht machen, weil ja Corona, aber gerade in diesen Momenten, bleib dran. Gott hat andere Wege. Ja, aber er will dich gebrauchen. Er will dich gebrauchen. Und ich glaube, wenn wir das leben, dann werden wir auch immer wieder die Wunder Gottes sehen. Dann werden wir sehen, dass Gott zu seinem Wort steht und dass er treu ist. Amen.